Schön, hattet ihr auch eine gute Woche? Wer hatte keine gute Woche? Wer hatte Schwierigkeiten letzte Woche? Ich dachte, ich fange einfach an, euch ein bisschen von meinen Schwierigkeiten zu erzählen, dann wird es lustiger. Ich hatte so eine richtig menschliche Woche. Ich habe diese Woche haben wir so mit ein paar Ladies haben wir so gesprochen, dann sagt eine, ich mag das einfach, wenn du predigst, weil du bist nicht so perfekt, mit dir kann man sich irgendwie viel besser connecten. Habe ich gedacht, hey, weißt du was? Ich tue einfach ein bisschen was von meiner Unperfektion der letzten Woche erstmal vom Stapel lassen. Soll ich mit dem Highlight anfangen oder soll ich es langsam zur Steigerung bringen? Stott. Okay, also, genau. Das eine war, die Woche hat ziemlich gut angefangen, weil einer meiner Schüler hat rausgefunden, dass ich gar nicht mehr mitkriege, ob die Strafarbeiten überhaupt zurückbringen oder nicht. Schön wäre es gewesen, hätte er es mir gesagt, aber seine Mutter hat es mir gesagt. Da kommt man sich dann schon mal ziemlich souverän und gut vor. Das war dann einfach schon mal ganz prima, so, okay. Okay, ja klar, kein Problem, ich kümmere mich drum. Aber der hat wirklich so viel Strafarbeiten, kommt schon einfach nicht hinterher. Anyways, gibst du Strafarbeiten, also aus Liebe, nur aus Liebe, zur Hilfe. Genau, ich habe ehrlich gesagt gedacht, in der ersten Klasse brauchst du sowas gar nicht. Das war ein guter Zeitpunkt zum Lachen, den ihr verpasst habt, Leute. Wow! Ich habe mir schon überlegt, jemand hat gesagt, ja, wenn du ein Buch schreiben würdest über dein Jahr in der ersten Klasse, das wird ein Bestseller. So ein bisschen habe ich das Gefühl, da steckt was drin, da steckt Wahrheit drin. Okay, das nächste war einfach, und zwar, ich habe mein Keyboard mitgeschleift in die Schule, weil ich glaube einfach, wenn man Kindern was zeigt, dass man die am meisten inspiriert. Und das Keyboard ist nicht so ganz leicht. Ich glaube, hingeschleift habe ich es an dem Tag, wo die Lua mitgekommen ist. Zurückgeschleift habe ich gedacht, das machst du heute alleine. Ja, habe meine rutschigen Schuhe angehabt. Soll ich mehr erzählen oder nicht? Schrott. Ich habe aber schön ausgesehen bei dem Fall. Wenigstens war ich gut angezogen. Okay, ich schleife mein Keyboard die Schultreppen runter. Zum Glück waren nicht viele Kinder im Schulhof. Und also praktisch auf der dritten Treppe von oben. Schakabam! Auf die Knie. Gut, ich habe jetzt tatsächlich ein kleines blutendes Kniechen gehabt, zum Glück unter der schwarzen Hose. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, so richtig schön krass draufgefallen, war, als ich mal souverän dachte, ich fahre Benaftalis Roller vom Kindergarten nach Hause. Das Knie hat wirklich ungefähr 2 Jahre gebraucht, bis es komplett geheilt war. Ich konnte mich dann auf das Knie nicht mehr drauf abstützen. Ich musste dann immer so ein bisschen, wenn ich mal auf die Knie gegangen bin. Genau, also Gott benutzt Menschen, wollte ich einfach nur mal so als Einleitung sagen. Mein Thema ist verrückter Mittelpunkt. Und mein erster Titel ist Keine Lust auf Frust. Ich habe einen dankbaren Lacher in der ersten Reihe. Vielen Dank, Luam. Bleib einfach dran, das hilft mir. Und jetzt kommt mein Bester. Das einfach die blödesten Sachen, die dir passieren, wenn du mal Prediger wirst, sind nachher die coolsten Geschichten. Hier sind wir. Und zwar, also ich glaube, ihr wisst ja, dass wir dringend und ohne Frust meinerseits neues Gebäude suchen. Seit geraumer Zeit, voller Geduld, im Glauben und ohne Wanken. Auf Seiten von Hirvoje. Das geistliche Leben eines Mannes ist manchmal einfach beneidenswert. Einfach, ich bin so gesegnet, dass ich so einen stabilen Mann habe. Fels in der Brandung. Der kann das gar nicht nachvollziehen, warum die Dinge manchmal so gehen. Ich muss ihm manchmal helfen und selbst dann. Das ist einfach nicht, Schatz, ich habe so eine Freude in meinem Geist bezüglich dem neuen Schritt. Ich habe so eine Freude. Und ich weiß, wir werden uns dann umdrehen und sagen, wow, wie cool, wir wussten doch von Anfang an. Klar weiß ich, dass das so sein wird. Aber ich stehe jetzt gerade mittendrin, weißt du, wie ich meine? Können wir nicht wenigstens eine Minute zusammen gefrustet sein? Funktioniert mit ihm nicht. Ne? Muss ich mir jemand anders suchen, mache ich am besten mit mir selber. Anyways, da tut sich was Gutes auf. Ohne jeglichen Stolz will ich sagen, ich habe was gefunden. Ja. Wo er noch nicht gesehen hatte. Das ist besonders. Ohne, also genau, da war ich ja schon mal hier so, ich würde gerne das Gebäude finden. Ist auch schon mal ein ganz falscher Ansatz, genau. Ich habe es auch immer wieder losgelassen. Ich lasse es bei ihm. Hey, das ist ein Gebäude, ich könnte es gefunden haben. Ich lasse es bei ihm. Halleluja, ich trage den Prospekt heim. Das La Casina, gegenüber vom Edeka da. Voll die schönen Räume. Und noch keiner hat es gemerkt. Da steht nämlich Räumungsverkauf. Das heißt, die gehen da raus. Okay, so viel Erkenntnis war da. Und was ich auch cool finde, ist die Edeka-Nähe. Da kann man immer schnell was kaufen, wenn man was vergessen hat. Das haben wir ja hier auch einfach über die Straße. Super. Aber ich weiß ja, als geistlich reifer Mensch, ich hänge mein Herz nicht dran. Weil, wenn ich mein Herz dran hänge, werde ich nachher gefrustet. Und ich entscheide mich, ich hänge mein Herz nicht dran. Ganz bewusst. Aber ich überlege mir trotzdem schon mal, wie würde ich die Räume einrichten? Und ich freue mich über die unglaublich vielen Parkplätze vom Edeka, die am Wochenende leer sind. Ich überlege mir, was würde ich aus dem Schild von La Casina machen? Wie würde ich den Eingangsbereich gestalten? Wie könnte man das machen, dass das rollstuhlfreundlich wird? Wie müsste man den Bereich gestalten, wo wir vorne stehen, damit die Leute uns besser sehen können? Würden wir die gleichen Hintergründe nehmen oder einen anderen? Dann überlege ich mir, wie die Gebetszeiten sein werden. Dann überlege ich mir, wie wir laut sein können im Lobpreis. Und dann fängt mein Herz an, komplett involviert zu sein. Schlagzeug, E-Gitarre, 2 Keyboards, 70 Sänger. Ja, also ich sehe die ganze Gemeinde als Chor, nur dass ihr es wisst. Und dann überlege ich, müssten wir das so Stufen machen oder wie müsste man das machen? Aber selbstverständlich liegt alles auf dem Altar, wie immer. Okay. Dann tut der Hirwoje den kontaktieren. Das geht mir manchmal nicht schnell genug. Der Hirwoje, wisst ihr, wie der Leute kontaktiert? Der wartet, bis er den Impuls vom Heiligen Geist kriegt, weil er das Gefühl hat, das ist richtig. Das dauert mir manchmal zu lang. Aber das ist komplett richtig. Genau. Und jedenfalls, er hat zuerst den Eigentümer kontaktiert, als nächstes hat er den Makler kontaktiert. Ich würde sagen, damit liegen wir ganz gut im Rennen. Wenn du die 2 Leute kontaktierst, besteht die Möglichkeit, dass sich irgendjemand zurückmeldet. Und tatsächlich, wir bekommen einen Termin zur Besichtigung. Ich, die ich alles auf dem Altar liegen lassen habe, überleg weiter und fang auch an, anderen davon zu erzählen und sie mit zu begeistern für dieses Projekt, das auf jeden Fall auf dem Altar liegt. Und dann überlege ich mir, was ziehe ich an für die Besichtigung. Ich möchte nicht zu dominant wirken, ich möchte aber, klar, ich möchte geschäftsmäßig wirken, ich möchte erfolgreich wirken, weil der muss ja das Gefühl haben, wir können die Rechnungen bezahlen. Ich möchte ein bisschen weiblich, meine einzige rosa Bluse hat mir der Hirwoje vor kurzem verfärbt. Ich habe diese rosa, das ist mein Joker. Ich habe eine rosa Bluse, die mit den Applikationen, ja, die hat der Hirwoje mit seiner schwarzen Wäsche irgendwie, keine Ahnung. Genau, der hat eine Waschmaschine mit Schwarzfärben gemacht, habe ich vorher noch gefragt, ob ich auch was habe zum Schwarzfärben. Und danach hat er dann Buntwäsche gemacht mit meiner rosa Bluse, mein Joker. Der Joker, den ich immer, Elternabend zum Beispiel, so genau. Und dann gibt's ja zum Beispiel, wenn ich mit meiner Lederjacke am Flughafen bin, das merke ich schon, das kommt nicht gut, da kriege ich immer den Dynamittest, machen die dann immer an mir. Dann sehe ich dann immer so ein bisschen, also Lederjacke ist nicht gut für Elterngespräche, rosa Bluse, okay, einfach so. Ihr habt ja heute, guck mal, ich habe was Neues in rosa, die Lederjacke musste dann doch noch sein. Okay, also genau, und ich habe also überlegt, was ziehe ich an, damit ich einfach sympathisch, erfolgreich, gut wirke. Ich habe mich geschminkt, frisch geschminkt nach der Schule, das ist notwendig. Genau. Und 5 Minuten vor dem Termin kriegen wir einen Anruf vom Makler und da sagt, der Vermieter hat es jemand anders versprochen. Seht ihr, ihr habt euer Herz involviert. Und genau das Gleiche habe ich gemacht. Ich habe im Kopf genau gewusst, weil ich dir selber das Zeug predige und das auch selber praktiziere, dass ich mein Herz nicht an Sachen hänge, dass ich mein Herz nicht an Projekte hänge, dass ich mein Herz nicht an nichts hängen will außer Jesus. Und jetzt habe ich doch tatsächlich mein Herz an ein Gebäude gehängt. Und an alles, mein Herz hat sich da so richtig drumherum gewickelt, obwohl ich eigentlich genau weiß, wenn ich mein Herz zu arg um irgendwas drumherum wickel, kann ich nachher enttäuscht werden. Für den Hirwoje war das okay, dann ist es das halt nicht. Einfach ganz ruhig und entspannt, ja, weil das, was von Gott ist, das kriegen wir ja. Ist ja klar, sicher, Schatz. Ja. So sehe ich es ja auch im Kopf. Aber bei mir, ich war an dem Tag arbeitsunfähig. Und da kam dann auch mein Facebook-Post, manche haben es gelesen, ich habe geschrieben, ich habe Ben gefragt, kannst du mich irgendwie ermutigen? Dann guckt er mich eine Weile an und sagt, bist du Schokolade? Das Kind hat die besten Grundlagen für eine gesunde Ehe. Und ich fand es so genial, dann habe ich das gepostet und am nächsten Tag hat mir sogar jemand Schokolade noch dazu geschenkt. Also erst hat mir der Ben ein bisschen Schokolade gebracht, das hätte ich vielleicht auch posten sollen, aber dann hätte ich vielleicht keine Schokolade geschenkt gekriegt. Genau, einfach witzig. Und jedenfalls in mir war einfach, ich war einfach so traurig, weil ich habe mich einfach gefreut, einfach Lobpreis mit Schlagzeug. Einfach, ich will mal wieder abgehen, ich will mal wieder fetzen, ich will mal wieder beten bis zum Anschlag, ich will, hua! Und wenn ich dann nachts vielleicht mal nicht schlafen kann, dann gehe ich in die Räume und mache, so stelle ich mir mich selber vor, kann natürlich sein, es wird dann ganz anders, gell? Ich habe der Audi immer diese glorifizierte Vorstellung. Wenn ich dieses Sportgerät habe, wenn ich mich in den Sportclub eintrage, wenn ich das, ja, dann, ja, ja. Gut, genau, was habe ich gemacht? Genau, ich habe eigentlich den Mittelpunkt in meinem Herzen verschoben, weil ich aufgehört habe, auf Jesus zu gucken. Ich habe ihn schon mit ins Boot genommen, klar, weil Jesus war ja derjenige, der zuständig ist dafür, dass wir das kriegen. Meine Vision, genau. Aber ich habe einfach so den Mittelpunkt verschoben und ich habe mich selber in den Frust reingearbeitet. Und wenn ich im Frust drin bin, dann habe ich einfach zwei Möglichkeiten, was ich mit dem Frust machen kann. Ich kann so tun, als ob er nicht da ist und lauter fromme Sprüche klopfen. Oh, Halleluja, ja, der Herr wird's schon machen. Juhu! Kommt voll gut rüber, gell? Oder ich kann sagen, okay, ich habe jetzt einfach hier einen Bobbel Frust, sag mal auf gut Schwäbisch, und ich muss den jetzt loswerden. Genau, beim Hirwoje kommt es mit Lösungsansätzen, wie bei den Männern das so ist, rationale Lösungsansätze bringen dich weiter. Bei Frauen ist es so, wenn du einen Wobbel hier drin hast, der muss irgendwo raus, okay? Und wenn du jetzt einfach traurig bist wegen irgendwas, dann musst du einfach diese Traurigkeit rauslassen, ansonsten stopfst du die irgendwo hin und irgendwann mal schlägt sie zurück. Genau, also wie gesagt, einer der Lösungsansätze ist Schokolade. Ist jetzt nur auf den Hüften nicht so vorteilhaft auf die Dauer. Genau, aber was wir machen müssen, wenn wir in diesen Frust reinkommen, selbst den selbstverschuldeten Frust, ist den bei Jesus abgeben. Und auch wenn Männer mit liebgemeinten Ratschlägen dir sagen, so und so und so, und du in deinem Kopf weißt so und so und so, und du von der Bibel weißt so und so und so und so, musst du trotzdem gucken, wie du mit deinen Gefühlen haushaltest, dass du das Zeug nicht wegstopfst. Sogar Wissenschaftler, die nicht an die Bibel glauben, sagen, dass ich meine sogar 80% von Krebskrankheiten eigentlich mit Unvergebenheit zu tun hat. Eigentlich, das heißt, ich habe Zeug hier runtergestopft, das ich nicht rausgelassen habe. Und ich glaube, der Hirwey hat es mal zitiert, von, ich weiß es leider nicht mehr, von wem das war, aber das ist Unversöhnlichkeit in sich zu tragen, ist wie wenn du selber Gift trinkst und denkst, dem anderen schadest. Und ich habe jetzt einfach Frust in mir gehabt nach dieser erfolgreichen Woche und ich musste jetzt einfach gucken, wie ich das loskriege. Und ich weiß, bei mir ist es manchmal so, wenn ein gewisser Frust da ist, manchmal kannst du ihn durch Ablenkung schon auch loskriegen. Einfach so, muss jetzt einfach was anderes denken und dann geht es weg. Aber bei mir ist es manchmal einfach echt so, ich muss einfach mal kurz weinen, um das loszukriegen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass wir dieses Weinen, das einfach manchmal in uns drin ist, aufgrund von Schmerzen, dass wir das nicht wegdrücken. Und dass wir in diesem Weinen, aber in unserem Herzen einfach wieder Gott suchen. Das ist eine Sache, die habe ich mir als Teenie schon angewöhnt, dass egal was ist, dass ich Gott suche und Gott wieder zum Mittelpunkt macht. Warum war ich eigentlich so gefrustet? Ich war eigentlich nicht gefrustet, weil das Gebäude weg war, sondern ich war gefrustet, weil ich mein Herz drumherum gewickelt habe. Weil wir haben ja schon mal ein Gebäude gedacht, das ist es und da ziehen wir ein und das wurde nichts und das ist ja jetzt irgendwie nichts Neues, weißt du, wie ich meine? Aber ich habe einfach mein Herz da so drumherum gewickelt, meine Gedanken drumherum gewickelt und das hat dem ganzen Ding dann einfach so ein Gewicht gegeben. Und war vor 2 Wochen irgendwas anders als jetzt. Es war nichts anders. Und trotzdem hatte ich so eine Kurve. Warum? Weil ich in mein Herz Samen reingelassen habe, die einfach meine Perspektive verändert haben. Ich möchte mal euch bitten, dass wir Lukas 8 aufschlagen, Vers 11 bis 15. Halleluja. Kommt nochmal ein Witz, gell? Also falls ihr irgendwie Bedenken habt, dass es zu ernst wird. Oh Gott, have mercy. Lukas 8, 11 bis 15. Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist Gottes Wort, die am Weg sind, welche es hören. Danach kommt, der Same ist das Wort Gottes, die am Weg sind, welche es hören, sind die, die welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Ich finde es interessant. Gott sagt, ich säe mein Wort wie ein Samen in euch. Ich säe mein Wort in einen Samen in euch, aber mach dich drauf gefasst, der Teufel kommt es, um es zu erdrücken. Und ich habe auf jeden Fall eine feste Zuversicht und ein festes Wissen, dass Gott uns ein cooles Gebäude gibt. Und ich habe eine feste Zuversicht und ein festes Wissen, dass es ein super Gebäude sein wird und dass wir uns freuen werden und dass wir jubeln werden und dass wir sehen werden, dass die Weisheit Gottes in der ganzen Sache drin war. Auf jeden Fall. Aber ich habe erlaubt, dem Alltag des Lebens das Wort in mir zu zerquetschen und leblos zu machen. Das Interessante ist, dass das nicht, dass ich da mit verantwortlich bin. Und das Interessante ist zu sehen, was sind eigentlich die Sachen, die das Wort in mir abtöten wollen. Wenn wir sonntags in den Gottesdienst gehen und denken, boah, war das eine tolle Predigt, und am Montag nicht mehr wissen, was am Sonntag gepredigt wurde, dann ist das Wort in dir eigentlich schon abgefressen worden. Dann ist der Same aus dir schon rausgepickt worden, dann sind eigentlich schon Dornen drüber gewachsen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir gucken, was beschäftigt eigentlich unseren Kopf. Kennst du das manchmal zum Beispiel? Weißt du, ich denke jetzt, dieses Gebäude ist unser Gebäude von Gott. Und dann lese ich die Bibel und nebenher denke ich über das Gebäude nach. Und dann gehe ich, sitze ich im Auto und bete, und anstatt Jesus anzubeten, bete ich auch noch bezüglich dem Gebäude. Was ist es ja richtig, für das Gebäude zu beten? Weißt du, ich meine, plötzlich fängt alles an, sich um meinen Traum und um mein Projekt zu drehen. Um das, was ich denke, was von Gott ist, das macht es ja irgendwie heiliger vom Gefühl her. Und ich habe das Ding, statt auf den Altar zu legen und zu sagen, wenn es deins ist, soll es passieren, habe ich mein Herz mit dem Ding eins gemacht und gesagt, Gott, das ist unsere Lösung und die will ich haben. Und wer ist verantwortlich für den Frust? Ich selber, ich habe es gemacht. Und wisst ihr, wie gut Gott ist? Der sagt, naja, Pfeife, selber gemacht. Jetzt guckst du mal, wie du wieder rauskommst. Sondern Gott ist so gut, er sagt, okay, das hast jetzt, da bist du jetzt reingetappt, du hast sogar die Strategie kapiert, die du falsch verwendet hast, und ich ziehe dich wieder raus. Ist das nicht toll? Der hat mich wieder rausgezogen. Abends, wo ich im Bett lag, bin ein bisschen früher ins Bett gegangen und habe einfach ein bisschen geweint und habe es einfach Gott hingelegt. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich war einfach frei von dieser Last. Im Kopf wusste ich schon direkt, nachdem der abgesagt hat. Klar, okay, Gott hat was anderes, kein Thema. Oder vielleicht müssen wir dafür einstehen, egal. Wisst ihr, wie ich meine? So die Ausrichtung im Kopf. Aber mein Herz hat einfach ein bisschen länger gebraucht. Das finde ich jetzt interessant, was sagt die Bibel, was sind eigentlich die Sachen, die das Wort in mir ersticken? Das eine, was wir hier sehen, sind Sorgen. Das machen ja die anderen, gell? Ich fand es cool, ich habe mal so auf Facebook so einen Post gesehen, das heißt, meine Religion verbietet mir, mir Sorgen zu machen. Wir denken immer, die schlimmen Sünden sind Morden, sind Ehebruch und Götzendienst. ganz, ganz schlimm. Aber meine Sorgen, auf die habe ich ein Recht. Sehr wohl darf ich mir Sorgen machen. Hier steht, dass die Sorgen das Wort Gottes ersticken. Das heißt, wenn sie das Wort Gottes ersticken, ersticken sie auch die Freude, die in dir freigesetzt wird, wenn du das Wort Gottes glaubst. Und es bedeutet auch, dass deine Sorgen ersticken, was du eigentlich bekommen solltest, wenn du weiter im Glauben stehst. Was ist dein Vorteil an Sorgen? Fällt jemand geschwind was ein? Du hast das Gefühl, durch deine Sorgen hast du die Sachen im Griff. Du hast das Gefühl, du hast, ich habe das, das und das und jetzt muss ich das alles im Blick behalten. Und wenn ich viel drüber nachdenke und es im Blick behalte, nur dann kann es funktionieren. Und ich habe eigentlich das Gefühl, durch meine Sorgen die Sachen mehr unter Kontrolle zu haben, aber eigentlich mache ich mir selber Stress. Ich glaube, dass Stress eine der Sachen ist, die uns zurzeit einfach am meisten futsch machen. Du bist schon fast uncool, wenn du nicht Stress hast. Hey, wie geht's? Voll stressig, Mann. Wenn jemand dich fragt, wie geht's, und du sagst, ich bin eigentlich gerade voll in der Ruhe. So, was ist mit dir los? Stress ist in, Mann. Und Stress macht sogar dein Körper kaputt. Habe ich heute früh noch gelesen in einem Buch. Dass Stress dich auch körperlich kaputt macht. Das setzt irgendwelches falsches Zeug in deinem Körper frei. Die es wissen, kannst fragen, was es ist. Genau. Ich habe einen Witz über Sorgen. Den fand ich cool. Da hat jemand eine Anzeige gemacht, dass er jemanden sucht, der für ihn die Buchhaltung macht, aber zusätzlich soll er auch noch die Sorgen für ihn übernehmen. Er soll sich an seiner Stelle um die Buchhaltung die Sorgen machen. Und er kommt also frisch aus dem Studium, sagt, okay, also ich möchte diesen Job hier bewirbt, ich möchte einen Job haben, was muss ich denn machen? Dann sagt er, das, das und das und das. Und dann, das sieht ja ganz gut aus, das würde ich gerne machen. Dann sagt er, ja genau, aber wie gesagt, Sie müssen auch noch die Sorgen für mich übernehmen. Dann sagt er, okay, was verdiene ich denn? Und dann sagt er, ja, im ersten Jahr 80.000. Wow, okay, also wenn Sie das können, wenn Sie mir das zahlen können, das klingt gut für mich, sagt er. Genau, dann sagt er, ja, das ist die erste Sorge, die Sie haben. Wo soll das Gehalt für Sie herkommen? Eine ganz chillige, einfache Art und Weise, seine Sorgen abzugeben. Wir denken manchmal, dass wir den Sorgen erlauben dürfen, einfach einen gewissen Thron einzunehmen in unserem Leben und wir fühlen uns damit so verantwortlich, so Ding. Aber wisst ihr, was echt interessant ist? Wenn der Heilige Geist stark fällt und meinetwegen das Lachen des Heiligen Geistes kommt oder sonst was, es ist manchmal wie, wenn er dich schüttelt und die Sorgen rausschüttelt. Und wir hatten es einfach schon ganz oft, wie der Heilige Geist, wenn er so kommt in Gebetsmeetings oder so und dann sagt so, also deine Gedanken hier oben, da läuft der Hamsterrädle und du solltest raus aussteigen. Weil wir denken mit unseren Gedanken, dass wir die Sachen so toll im Griff haben, aber wir haben sie mit unseren Gedanken nicht im Griff. Wir müssen den Dingen, die wir haben, wir müssen sie Gott präsentieren und sie dann bei ihm lassen. Wie gesagt, wir denken manchmal, das geht nicht schnell genug, aber Gott ist voll der gute Timer. Und wenn er sagt, okay, geht mal nochmal ran im Gebet, geht mal nochmal ran im Fasten, dann machen wir das. Aber wenn wir das machen, ohne dass er das sagt, dann fangen wir an jetzt zu kontrollieren und die ganze Sache in die Hand zu nehmen und wollen wir Gott beeindrucken mit unserem Fasten, wollen wir Gott beeindrucken mit unserem Beten, wollen wir Gott beeindrucken mit unserem wir sind die coolen, dann denken wir nach, warum sind die coolen Christen, wir haben es voll durchgebuchst und so weiter. Ja, und wer kriegt den Lohn, wer kriegt den Ruhm? Wir, weil wir die tollen Beter sind. Aber es gibt so Sachen, Gott sagt, ich will meinen Ruhm mit niemand teilen. Und manchmal einen der anstrengendsten Instruktionen, die Gott uns geben kann, ist, warte. Kann man nicht irgendwas rütteln? Kann man nicht irgendwas machen? Was kann ich noch machen, um das ganze Ding rumzureißen? Oder dass das schneller geht? Oh, Leute. Und dann sagt Gott, die Freude am Herrn ist deine Kraft. Gut. Super. Amen. Ich habe ja erzählt, ich habe so eine spannende Situation in der Schule und dann habe ich gesagt, okay, ich will ja also von meiner Seite her alles richtig machen. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Formulare ich jetzt erstellt habe, um alles korrekt zu machen. Ich habe ein Ermutigungsformular. Ich habe eine Ampel. Ich habe grüne Karten, gelbe Karten, rote Karten im Klassenzimmer. Grün klar, kriegst du nachher eine Lobkarte von mir. Gelb ist Warnung. Es gibt gleich rot wie Fußball. Und rot ist, du darfst nachher nach vorne kommen und dir eine Zusatzabgabe abholen. Zweite rot, wollte auch noch wissen. Genau. Und dann habe ich verschieden gestufte Aufgaben, Zusatzaufgaben, die eben manche leider brauchen. Genau. Und was wollte ich jetzt damit sagen? Wie bin ich da hingekommen? Keine Ahnung, ich auch nicht mehr. Was soll ich sagen? Das habe ich kurz davor gesagt. Baritza, kein Druck. Sorgen machen. Kein Druck. Ich habe es vergessen, anyways. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Genau, danke schön. Einer hat aufgepasst, ist schön. Genau, und dann habe ich, also genau, ich habe dieses Kind, das wirklich sehr, sehr schwierig ist und genau. Und dann habe ich den Heiligen Geist gefragt, gibt es noch irgendwas außer meinem extrem durchdacht ausgeklügelten System, um diesem Kind zu helfen? Und auch dem ganzen Setting mit den Eltern und der Rektorin und den zusätzlichen Leuten, die alle schon involviert sind in dieses spannende Thema. Und dann sagt er zu mir, jubeln. Ist das nicht cool? Guck mal, du kannst so viel, ich hab schon zum Teil gesurft bis morgens um 2 Uhr, um Lösungen zu finden, wie man mit dieser Situation umgeht. Und der Heilige Geist sagt, und ab jetzt wird gejubelt. Wow. Also ich merke, jedes Mal, wenn es um das Kind geht, ist es wie so ein Same, der in mich eingepflanzt werden soll, dass meine Gedanken sich nur noch um dieses Kind drehen. Und dann noch um die Eltern und dann noch um die Rektorin und was der sagt und was der denkt und was der meint und so weiter. Und dass alles nur noch um dieses Kind geht. Und dann habe ich schon wieder was Falsches in meinem Kopf. Weil meine Gedanken sollen erfüllt sein von Gott und von seiner Freude. Und hey, das ist ein Freudenkiller. Weil es so kompliziert und so anstrengend und so nervig und so bla 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 ist. Und was soll ich mir von diesem einen Thema hier meine Freude und meine Kraft rauben lassen? Das ist eine Attacke auf den Samen der Freude in mir, auf den Samen von Gottes Wort in mir. Gottes Wort sagt, dass ich gewinne. Gottes Wort sagt, ich bin mehr als ein Überwinder. Gottes Wort sagt, du machst mich weiser, einer meiner Lieblingsverse während der Schule gewesen. Du machst mich weiser als alle meine Lehrer. What a wonderful scripture. Ich bin weiser als alle meine Lehrer. Ich bin weiser, weil ich von Gott Downloads bekomme. Und es ist gigantisch einfach, was ich alles dazulerne durch diese Situation. Und ich hätte jetzt einfach voll die Gelegenheit, mir total Sorgen zu machen und das Ding eben in meinen Schlaf mit reinzunehmen und meine Nachmittage drüber nachzudenken und Tag und Nacht einfach nur über dieses Kind nachzudenken und was da zu machen ist und so weiter und so fort. Aber wenn ich diesem so viel Raum gebe, dann ersticke ich das Wort in mir und dann ersticke ich die Freude in mir und dann ersticke ich die Kraft in mir und dann ersticke ich den Schutz in mir. Weil Nehemiah 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Dieses Wort im Hebräischen heißt nicht nur Kraft, es heißt Schutz und es heißt Stärke und es heißt Festung. Das heißt, wenn ich erlaube, dass der Same von Gottes Wort in mir erdrückt wird durch Sorgen, durch Angst, durch meine Gedanken, dann verliere ich meinen Saft, meinen Juice, meine Power, meine Freude, meinen Schutz, meine Stärke und meine Festung. Und nicht Gott ist dran schuld. Sollen wir es kurz noch sagen, wer dran schuld ist? Ich bin selber schuld. Ich bin selber schuld. Guck mal, du startest deine Woche, du gehst aus dem Sonntag Gottesdienst raus und du denkst, hoho, Gott und ich, wir sind das Hammer-Team. Und dann ärgert dich jemand. Und dann denkst du drüber nach. Und denkst drüber nach. Und dann merkst du, wie fies das war. Unglaublich. Und dann erzählst du das jemand. Und dann betont derjenige dir auch nochmal, wie fies das war. Und dann seid ihr euch einig und das ganze Ding kriegt dramatische Dimensionen. Und deine Freude, die brauchst du gerade gar nicht mehr, weil du hast so viel Adrenalin, das gibt dir auch was. Aber irgendwann mal schießt das Ding zurück. Ich glaube einfach, wir müssen uns angewöhnen, unverschämt fröhlich zu sein. Ihr kennt ja meine Geschichte, ich war lange eine fröhliche Person, bis ich gemerkt habe, ich kriege da zu wenig Aufmerksamkeit. Ich habe gemerkt, dass die Leute in der Gemeinde auf tragische Geschichten reagieren und auf traurige Situationen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt lasse ich die Leute auch mal wissen, dass ich auch Schwierigkeiten habe. Ja, weil nur weil ich gesalbt predigen kann, heißt noch lange, dass ich nicht auch Schwierigkeiten habe. Ich habe auch meine Schwierigkeiten, ja. Und dann habe ich so angefangen, ab und zu mal zu erzählen, was ich für Schwierigkeiten habe. Und habe ich immer mehr erzählt von meinen Schwierigkeiten und immer mehr von meinen Schwierigkeiten. Und die Leute waren beeindruckt, weil die echt gedacht haben, ich habe keine Schwierigkeiten. Super. So, dann wisst ihr das auch mal. Dann habe ich überlegt, habe ich vielleicht noch mehr Schwierigkeiten, mit denen ich hausieren gehen kann. Und irgendwann habe ich gemerkt, Menschenskinder, ich habe meine Freude verloren. Das ist schade eigentlich. Und ich habe sie verloren, indem ich selber blödes Zeug geredet habe. Weil was hat mir das gebracht, dass ich jemand erzählt habe, was ich für Schwierigkeiten habe? Haben die meine Schwierigkeiten gelöst? Nö. Ich habe ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt, na klar. Manchmal auch so, oh echt. Puh, wenn einem das ein bisschen gut tut, ja, dann hat man da was davon. Genau. Bisschen Bewunderung vielleicht, durch was du Schweres durchgehst. Aber weißt du was, im Endeffekt hat mir es auch nicht so viel geholfen. Und irgendwann mal habe ich das kapiert und dann habe ich mich entschieden, das mit der Freude ist besser. Und wenn jemand weiß, dass ich durch was Schwieriges durchgehe, ist eigentlich auch egal. Lass die Leute doch denken, dass ich keine Schwierigkeiten habe, ist doch super. Ich meine, ab und zu mal kann ich seine Predigt einbauen, ist auch wenigstens etwas, weißt du, ich meine. Also mein Knie ist noch rot, wollte ich sagen. Gell? Ich sag euch dann, wenn es abgeheilt ist, in 2 bis 7 Monaten. Spaß. Genau, das ist interessant. Also das eine sind die Sorgen. Das andere, ja, im Vers 14 steht, Reichtum erstickt das Wort. Das wird gar nicht so viel gepredigt irgendwie, gell? So, hat jetzt Gott was dagegen, dass wir reich sind? Nee. Gott hat nichts dagegen, dass wir reich sind. Gott möchte, dass wir Kohle haben. Wenn irgendjemand Kohle haben sollte, würde ich mal sagen, einfach das Haus Gottes, weil wir was Gescheites damit machen. Amen. Und Gott sitzt im Himmel auf einem Thron aus Gold und was weiß ich aus allem, Diamanten. Der hat Straßen aus Gold und bestimmt guckt er runter auf die Erde und sagt, ich will, dass du in der Kutte lebst. Oh, mein süßes, geliebtes Kind. Nein, Nike ist nicht für dich. Das tragen nur die Reichen. Also, hallo. Also jeder Vater, der sein Kind liebt, dass er gescheite Schuhe hat, dass er gescheite Klamotte hat, dass er hoffentlich cool aussieht und so weiter, dass man die Haare nicht nur mit dem Kochtopf schneiden muss. Amen. Manche gucken bedrückt auf den Boden. Spaß. Genau. Auf jeden Fall will Gott, dass wir gute Repräsentanten sind und Geld hilft. Und Gott will, dass wir unsere Gelder investieren, einfach in Mission. Gott will, dass unsere Gelder investieren. Wenn wir wollen, dass Deutschland auch irgendwie nur annähernd Transformation sieht, brauchen wir Geld. Na klar brauchen wir Geld. Aber, also ist das klar, können wir das, sind wir uns da einig oder haben wir da, müssen wir, ich kann auch noch ein bisschen länger drauf rummachen, also gell. Gott hat kein Problem mit Geld. Gott hat nur ein Problem damit, wenn unser Herz vom Geld eingenommen wird. Genau. Und das geht halt ganz leicht. Wenn du anfängst zu sehen, wenn ich mehr arbeite, kommt mehr Geld. Und das ist ja genau klassischerweise so gegeben, oder? Das ist bei euch allen auch so ungefähr. Da gibt es eine gewisse Dynamik, die zusammenpasst. Mehr Arbeit, mehr Geld. Weniger Arbeit, weniger Geld. Es sei denn, du arbeitest vielleicht beim Daimler am Band. Und genau. Das ist egal, was du arbeitest, kriegst immer dein Geld. Genau, und dann wird's spannend, vor allem wenn du denkst, ja, ich verdiene ja mein Geld für Gott und so weiter und so fort. Und dann merkst du, irgendwann mal fangen deine Gedanken an, sich um das zu drehen. Ist für mich total cool, jetzt einfach mal dieses Jahr hier in der Schule zu arbeiten, weil ich merke, wie meine Gedanken sich anfangen wollen, einfach nur um die Schule zu drehen. Und wie ich am liebsten meinen ganzen Zeitplan und alles, was ich mache, am liebsten nur um die Schule und die Schule, und was kann ich da noch machen, was kann ich da noch machen. Und es wird voll schwierig, also es ist einfach schwieriger, Raum für Gott zu schaffen, weil die Schule sagt, ich bin so wichtig. Und die Arbeit sagt, ich bin so wichtig. Und dann kann das diese Stimme Gottes in dir wie so runterdrücken, dass du die Stimme Gottes des Heiligen Geistes sagst, verbring Zeit mit mir. Ich will, dass du in meine Gegenwart kommst. Aber die Arbeit sagt, ich bin so wichtig. Und dann ist es so leicht, dieser lauten Stimme nachzugehen, anstatt der Stimme des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist, der brüllt dich selten an. Also ich persönlich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal erlebt habe, dass er mich angebrüllt hat. Er hat schon durchaus mal mit Nachdruck oder sowas gesagt. Aber normalerweise ist seine Stimme sanft und zurückhaltend und gibt dir eine Entscheidung, während die anderen Stimmen, die brüllen dich an und die wollen dich in eine Richtung schubsen. Und was passiert, wenn meine Gedanken voller Schule sind? Dann habe ich Schwierigkeiten, mein Glauben noch aufzubauen, meinetwegen für Erweckung in Deutschland. Mein Glauben, und dann denke ich, oh ja, sonntags bin ich für Erweckung in Deutschland. Montags erinnere ich mich noch ein bisschen dran und dienstags habe ich in meinen Gedanken keine Zeit, keinen Raum, kein Feuer mehr, kein Platz für das Feuer mehr. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche brennen dafür, dass unser Land verändert wird. Dafür, dass unser Land voll wird vom Heiligen Geist. Und wenn wir es nicht tragen in unserem Herzen, kann er es nicht machen, weil wir sind das Tor, das er sich ausgesucht hat. Man denkt immer, ja, Gott kann machen, was er will. Stimmt nicht. Weil Gott will, dass Deutschland errettet wird. Aber Gott braucht ein Tor, durch das er gehen kann. Und dieses Tor sind wir. Also Gott, wenn Gott möchte, dass die ganze Welt errettet ist, aber er hat ein Tor geschaffen und dieses Tor ist Jesus. Und nur durch dieses Tor kann man errettet werden. Und wir sind das Tor und wir müssen das, was wir in uns haben, was in uns brennt, diese Flamme, die in uns lodert, dieser Glaube, der in uns ist, wir müssen so leben, dass das nicht erstickt wird. Weil der Reichtum, die Alltäglichkeiten, die Sorgen um alle möglichen Sachen, das ganz leicht ersticken können. Okay, jetzt kommt was Unangenehmes. Aber wir haben die Türen abgeschlossen, ihr könnt nicht raus. Vergnügungen des Lebens. Oh, lass mir doch wenigstens das kommen. Die Vergnügungen des Lebens, sagt die Bibel, dass uns das, den Glauben, den Samen des Glaubens, das Wort Gottes erstickt. Das hart. Also ich habe jetzt seltenst einen Film im Fernsehen angeguckt und danach war mein Glaube auf 180. Es sei denn, es ist ein christlicher Film. Faith for Potatoes, das war anders. Glaube für Kartoffeln. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Voll der tolle Film. Hast du ihn gesehen, Mathis? Der ist cool. Gibt's bei uns in der Mediathek. Aber normalerweise, wenn du einen ganz normalen Film anguckst, in den seltensten Fällen ist dein Glaube dann, yeah, und dein Geist inspiriert und so weiter und so fort. Genau. Wenn ich 2 Stunden lang Computerspiele, was passiert mit meinem Geist und mit meiner Seele? Eigentlich bringe ich die 2 Sachen auf Leerlaufen. Und ich sage jetzt nicht, dass ich nie Computerspiele, das wäre direkt gelogen. Weil ich tue auch ab und zu, ich spiele Candy Crush. Ich hätte nie gedacht, dass ich Candy Crush mag. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal, ich habe Hay Day gespielt. Und dann habe ich die Familie eingeführt in Heyday. Heyday ist eine Farm, auf der du dir die Hände nicht dreckig machst. Okay? Also du kannst da Kühe melken, Eier einsammeln. Ich liebe Tiere. Und dann habe ich dem Ben Aftali auch noch Heyday gezeigt. Okay? Der Hirvoye liebt es, der Beste zu sein. Mir gibt es nicht so viel. Aber er liebt es, der Beste zu sein. Und dann hat der Hirwe ja auch noch angefangen, Heyday zu spielen. Und dann haben wir gemerkt, als Familie, wir haben abends, statt uns zu unterhalten, Heyday gespielt. Ja, so ist das. Und dann haben wir gemeinsam Heyday aufgehört zu spielen. Wir haben es gelöscht, bis der Ben festgestellt hat, man kann es wieder runterholen und da weitermachen, wo man aufgehört hat. Naja. Okay, aber genau, derzeit sind wir Heyday frei. Aber was mir zum Beispiel hilft, Candy Crush ist voll, das irgendwie eigentlich total primitiv, fast schon blöd, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich habe gedacht, also erstmal habe ich gedacht, dieses Autofahren, das stresst mich total. Viele Männer lieben das Auto zu fahren. Ja. Ich gehe die ganze Zeit in der Kurve, gehe ich an die Blanke und mein Auto ist so. Das stresst mich. Was für Erholung, gar nicht. Aber genau, jetzt zum Beispiel Candy Crush, da musst du zum Beispiel 3 gleiche Süßigkeiten übereinander tun und dann macht's bling und dann verschwinden die und es gibt eine neue Kombination. Total. Genau. Aber mir hilft es, wenn ich zum Beispiel echt lang fliege und ich kann meistens, der Hörer hier sagt, hey, schlaf doch einfach, legt sich hin und schläft. Ich schlaf kurz, schätze mal 3 Minuten und bin wach. Und zum Beispiel, was weiß ich, die Strecke von Indien zurück, das war die Nacht durch, ich war dann wach. Und dann fange ich irgendwann mal an Candy Crush zu spielen, weil das meinen Nerven hilft, okay? Aber ansonsten, ich setze mich nicht zu Hause hin und tu 2 Stunden lang Candy Crush spielen, um möglichst viele, und dann vielleicht auch noch was runterladen und Geld dafür ausgeben oder sowas. Genau, warum? Weil meine Seele und mein Geist, die gehen da auf Leerlauf. Und was macht Ich muss das machen, was mein Geist fördert, was mein Glauben stark macht. Und ich will jetzt nicht so, alle Computerspiele sind schlecht und vom Teufel. Also, wie gesagt, ich spiele Candy Crush. Aber wir müssen mal beobachten, was passiert mit unserem Geist und was passiert mit unserer Seele, wenn wir bestimmte Dinge machen. Ich glaube, dass die Generation, die jetzt gerade aufwächst, dass die massive emotionale Probleme kriegen, weil die so viel an den Handys hängen und weil die so viel du kannst so viele Probleme verdrängen, indem du dich einfach mit diesem Zeug beschäftigst, indem du Computer spielst, weil du nicht drüber nachdenken musst. Und du musst deine emotionalen Konflikte nicht mehr lösen, sondern du machst alles über Handy. Du kannst auf Facebook eine Hammerperson sein und daheim hocken in Depression. Genau. Und was will ich sagen? Genau. Die Vergnügungen des Lebens können einfach den Glauben in uns ersticken. Und da müssen wir aufpassen. Wir brauchen bestimmte Vergnügungen. Wir brauchen es einfach auch, dass wir uns zusammensetzen und Gemeinschaft haben. Aber weißt du was? Wenn ich mit dir Gemeinschaft habe, kann sein, ich nehme jetzt einfach dich, ich nehme sie als Beispiel, dass es nicht komisch rüberkommt, kann sein, sie regt mich auf. Wenn mich mein Computerspiel aufregt, habe ich keinen sozialen Konflikt. Wenn sie mich aufregt, muss ich gucken, wie ich das löse. Und das schafft Wachstum. Das andere schafft vielleicht einfach eine verärgerte Seele. Weil ich gucken muss, wie ich mit meinen Geschwistern klarkomme. Und das schafft Einheit. Und Einheit zieht die Herrlichkeit Gottes an. Aber wenn wir alle hinter den Computern sitzen und uns hier sonntags treffen, irgendwie was Cooles abziehen und eine tolle Zeit haben, wieder nach Hause gehen und niemand was miteinander zu tun hat, das funktioniert nicht. Wir brauchen Gemeinschaft, aber wir müssen aufpassen, was für Vergnügungen wir haben und was mit unserem Glauben passiert. Wenn mir jemand erzählt, was er mit Gott letzte Woche erlebt hat, das baut meinen Glauben auf. Wenn ich von jemandem höre, wie er durch eine bestimmte Krise durchgegangen ist, das baut meinen Glauben auf. Guck mal, ich war echt gefrustet am Donnerstag, als wir da diese kurze Absage bekommen haben. Aber am Freitag früh bin ich wieder da gestanden. Und heute stehe ich da und spürt noch jemand Frust. Das ist einfach eine lustige Geschichte geworden. Ist das nicht cool? Warum? Weil ich es geschafft habe, da was durchzugehen, was rauszuarbeiten und im Heiligen Geist Raum zu schaffen. Dass er sagt, okay, ich weiß ja, dass Gott es machen wird. Aber ich habe einfach mein Herz auf was gesetzt. Und ich habe einen Frust bekommen, weil ich mein Herz auf was Falsches gesetzt habe. Und das ist das, wo wir aufpassen müssen. Dass das, was Gott in uns reingelegt hat, dass wir da nicht was draufsetzen. Dass der Same nicht erstickt wird. Dass der Glaube nicht erstickt wird. Dass die Freude nicht gedämpft wird. Weil wir haben mit Jesus einen Freipass für Freude. Manche Christen beten, Gott schickt mir Freude. Das geht so nicht. Er hat die Freude schon geschickt, die ist in dir drin. Und Gott sagt, würdest du sie bitte rauslassen? Speziell wir im westlichen Bereich, wir sind solche Spezialisten, die Freude runterzudrücken mit unseren Gedanken, Sorgen, Ärger, Organisation, Administration, Verwaltung, alles Mögliche, was uns so kommt. Dass kein Raum ist einfach für die Freude. Und weißt du was? Du kannst dich anfangen, aggressiv, unverschämt zu freuen. Ich mach das. Wirklich, ich mach das. Ich erzähle euch noch ein bisschen was von der Schule. Ja, als ich in die Schule gekommen bin, also jetzt vor kurzem, nicht als Erstklässler, habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, ich werde lächeln. Okay? So, manches Mal war es mir nicht nach Lächeln. Ich habe aber trotzdem gelächelt. Ich habe manchmal gemerkt, wie ich im Flur entlang laufe. Du musst das so viel überlegen und so denken, was machst du jetzt? Du musst schon fragen, was musst du raus? Blablabla. Okay? Und dann kannst du so schnell dein Gesicht verlieren. Nimm dein Gesicht mit. Und dann habe ich mich zusammengesammelt innerlich und lächel. Und habe gelächelt. Und wisst ihr was? Mittlerweile tun mich Leute zurück anlächeln, die mich vorher nicht angelächelt haben. Das funktioniert. Eine Kollegin hat mir zu Weihnachten eine Karte geschrieben, auf der stand, das ist krass. Das kann ich ja gar nicht. Sagt sie, mit dir hat sich hier die Atmosphäre verändert. Also ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich da rumgehe und sage, wie geht's dir, liebe Kollegin? Kollege, was ist? Ich bin ja sozusagen die keine Ahnung hat. Ich habe noch nie eine erste Klasse unterrichtet, war noch nie in der Grundschule. Ich bin Realschullehrerin für alle. Ich habe als Realschullehrerin mir gesagt, ich gehe mal in die Grundschule. Ah, oh God, have mercy. Wie verrückt ist das? Ich den Case ABC kann ich den ja mal alle mal beibringen. Und dann stehe ich an der Tafel und denke, wie schreibt man jetzt eigentlich das A für Erstklässler? Und dann habe ich die 2 falsch geschrieben. Ich habe die 2 so geschrieben, weil ich mache immer so eine kleine Schleife unten rein. Beim Elternabend. Frau Sirovina, ich habe eine Frage. Oh, ich habe die 2 falsch geschrieben. Schrott. Weil die 2 bei der Erstklässlerin. Und ich stehe an der Tafel und denke, die 2, okay. Und wieder ist eine kleine Schleife drin. Schrott, die Macht der Gewohnheit. Oder wenn du dann ein ganzes Wort an die Tafel schreibst. Achtung! Keine Schreibschrift! Wir sind bei Druckschrift! Oh mein. Und dann, also für mich, ich habe das Gefühl, ich gehe durch Chaos, okay? Ich sind so viele kleine Baustellen, aber ich wusste ja schon, dass ich ein bisschen, ich bin manchmal schon ein bisschen verrückt, so wieder was Mutiges, Neues machen. Und dann sagt sie zu mir, die Atmosphäre hat sich verändert mit dir hier an der Schule. Wow! Ich war letzte Woche, das war, ist auch was Schönes passiert letzte Woche. Ich bin in der, ich habe so eine Klasse von 8 Kids. Also es sind 8 Kinder, denen soll ich Deutsch beibringen. Manche können gar kein Deutsch, manche können nur die Artikel und die Verben nicht. Naja, wie das gehen soll, keine Ahnung. Soll ich mir ja dann ausdenken, kein Problem. In ein paar Stunden ist das ganz leicht geregelt. Dann habe ich mir tatsächlich, nachdem ich jetzt weiß, dass ich da für Kinder vor mir habe, für diese Stunde was überlegt, was ich mit denen machen will. Und stehe in der Klasse und bin bereit. Das ist schon mal gut. Und dann kommt, hey, die Klasse 2 wartet auf dich. Du bist da eingeteilt. So, hab's gar nicht gesehen, weil ich dachte, ich habe Unterricht, da kann ich ja nicht woanders eingeteilt werden. Hatte ich mich getäuscht? Nehme meine ganzen 8 Kinder mit, setz die hinten in die Klasse rein und die haben auch ein verhaltensauffälliges Kind, das gerade, kurz bevor ich reingekommen bin, versucht hat, alles Zeug vom Lehrerpult runter zu pfeffern und so weiter und so fort. Dieses Kind ist eins der verhaltensauffälligsten von der ganzen Schule. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel erzählen darf, aber genau. Und dann sage ich am Schluss, weil ich einfach auch das Gefühl habe, die Kinder brauchen ein bisschen Ermutigung, sag, und bevor wir jetzt in die Pause gehen, sagt jeder jedem noch ein Kompliment. Und ihn habe ich zu mir gerufen, weil ich nicht wusste, ob die anderen Kinder ihn runter machen. Und ich wollte ihm ein Kompliment machen. Und dann sagt er zu mir, dass du immer so freundlich zu mir bist. Und ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts mit dem Kind zu tun. Ich tue auch die frechen Kinder anlächeln. Weil die brauchen es manchmal am allermeisten. Die Kinder, die auf, wir haben eine Strafbank, die Kinder, die auf der Strafbank sitzen, denen klopfe ich auf die Schulter und manchmal flüstere ich ihnen auch ins Ohr, egal warum du hier sitzt, ich glaube trotzdem weiter an dich. Halleluja. Weil niemals der Same in uns erdrückt werden darf. Amen. Und der Feind möchte die Samen in dir erdrücken. Und das, was dich runtergedrückt hat und wo du dir erlaubt hast, dir deine extra Sorgen noch ein bisschen zu machen. Ich glaube, das Zeug, die tun wir alles auf die Müllhalde und gehen hier raus mit Freude, mit aggressiver Freude. Weißt du, es gibt so viel Grund, warum wir uns Sorgen machen könnten. Es gibt so viel Gründe, warum wir unsere Freude ablegen könnten. Es gibt so viel Gründe. Und wenn es der eine nicht ist, kann es der nächste sein. Aber du tust dir selber was Gutes, wenn du in der Freude bleibst. Du tust dir selber was Gutes, wenn du den Frust rauslässt. Also nicht an anderen, sondern vor Gott. Und sagst, okay Gott, ich muss jetzt einfach ehrlich sein, ich bin gefrustet, dass wir das Gebäude nicht bekommen haben. Aufgrund von all, er hat gesagt, es wären so viele Umbauarbeiten gewesen und dann hat er mir die Summe kurz durchgerechnet in seinem Kopf, Hammer, wie viel das gekostet hätte, das alles umzubauen, aber das tröstet mich nicht. Der Heilige Geist kann mich trösten. Und der Heilige Geist hat mich getröstet und er hat mich einfach frei gemacht von dem Ding. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute früh einfach sagt, hey, komm, werd dein Frust los. Werd deine Sorgen los. Schmeiß die mal wieder auf mich. Gewöhn dir, Entschuldigung, einen Lebensstil von aggressiver Freude an. Weil dafür, Entschuldigung, dafür habe ich für dich bezahlt. Er hat dafür bezahlt, dass du dich unverschämt freuen kannst. Mach's doch einfach, hä? Mach's doch einfach. Und wenn du jemand dabei erwischt, dass er es nicht macht, schnapp ihn und sag, hey, pst, bist mit dem Boot. Try joy, looks good on you. Und für alle, die noch einen Partner suchen, du wirkst immer sympathischer mit einem Lächeln. Und für alle, die schon einen haben, du wirkst immer noch sympathischer mit einem Lächeln. Weißt du, genau, Männer suchen klassischerweise nicht eine Putzfrau, weil das kann man auch billiger kriegen. Ja. Männer suchen eine Ehefrau, die ihr Leben verschönern. Und es passiert meistens, mit einer positiven Ausstrahlung. Deine Ausstrahlung muss so positiv sein, dass er dir eine Putzfrau zahlt. Amen.